Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Wir arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Willkommen zu Let's Talk About Women and Health, dem Podcast über Frauengesundheit. Heute spreche ich mit Dr. Agnes Jägerlanski. Sie ist Gynäkologin und Oberärztin bei Women and Health. Wir reden heute über Blutungsstörungen. Das ist unterschiedlich, wie sie aussehen können, welche Blutungsstörungen üblich oder harmlos sind, aber auch welche Blutungsstörungen unbedingt von einer Ärztin oder einem Arzt begutachtet werden müssen. Dann schauen wir uns an, wie man diese Blutungsstörungen auch abklärt, welche Behandlungsmöglichkeiten für diverse verschiedene Störungen es gibt und welche medizinischen Neuigkeiten es auch in diesem Bereich bereits gegeben hat oder jetzt gerade gibt. Und dazu einmal gleich die erste Frage. Wie sieht denn eine normale Blutung aus?
Also bevor wir eben zu den Blutungsstörungen kommen, muss man eben einmal klären, was ist denn quasi ein normales Blutungsverhalten, ja? Bei der Regelblutung wird einfach die innere Auskleidung der Gebärmutterhöhle abgestoßen und mit Blut und Scheidenflüssigkeit vom Körper abgegeben. Üblicherweise findet das alle 28 Tage plus minus 4 Tage statt, dauert zwischen 2 und 8 Tagen. Und alles, was außerhalb dieser Normen sich befindet, ist eben dann eine Blutungsstörung per Definition. Ja. Was die Blutmenge betrifft, ja, ist es so, dass üblicherweise ungefähr zwischen 30 und 40 Milliliter während einer Regelblutung Blutverlust zu verzeichnen ist. Üblicherweise wird es eher überschätzt. Ja. Und Frauen, die extrem stark bluten, also die eine sogenannte Hypermenorrhoe haben, die verlieren dann pro Menstruation mehr als 80 Milliliter Blut.
Und welche Blutungsstörungen sind denn da noch üblich? Und als harmlos, gibt es das eigentlich, eine harmlose Blutungsstörung?
Ja, grundsätzlich ja. Da kommen wir dann noch dazu. Also Blutungsstörungen können jetzt ganz unterschiedlich ausschauen. Ja, die können zu lang sein, die Blutungen, die können zu stark sein, aber auch im Gegenteil, die können zu kurz, zu schwach sein, zu selten sein, überhaupt ganz ausbleiben. Es kann zu Zwischenblutungen kommen. Es können Schmierblutungen auftreten. Ja. Von Schmierblutungen spricht man immer dann, wenn man keinen Schutz für die Kleidung braucht, also keine Tampons oder keine Binden, aber trotzdem die Wäsche quasi leicht verschmutzt ist, da redet man von einer Schmierblutung. Und so vielfältig wie diese unterschiedlichen Formen von Blutungsstörungen sind auch die Ursachen. Ja. Da kommen wir eben jetzt zu den Ursachen. Und die Blutungsstörungen sind vor allem sehr, sehr häufig in den Übergangsphasen des Lebens. Also zum Beispiel in der Pubertät oder auch dann später in der Perimenopause, in den Jahren vor der Menopause. Und da sind die einfach ganz besonders häufig.
Also kann man dadurch auch den Wechsel zu einer Perimenopause erkennen, wenn dann die Blutungen sich so verändern?
Also wenn so mit eine Frau zu mir kommt mit Mitte 40 und mir erzählt, ihr Blutungsverhalten hat sich deutlich verändert, ja, dann leuchtet bei mir das Lämpchen Perimenopause auf. Ja, kann man so sagen. Ja. Also zurück zu den jungen Frauen. Bei den jungen Frauen sind Blutungsstörungen in der Regel harmlos. Ja. Trotzdem ist es sinnvoll, einmal abzuklären, ob Infektionen zum Beispiel vorliegen oder ob eine Schwangerschaft vorliegt, wenn die Blutung ausbleibt. Ja. Und außerdem ist es auch wichtig, dass man Blutungsstörungen nicht erleiden muss. Ja. Also wir haben Tools, mit denen wir Blutungen beeinflussen können und die sollten wir auch nutzen. Ja. Man muss das nicht ertragen, sondern man kann da auch was dagegen tun. Weil du vorher gefragt hast, ob Blutungsstörungen immer gefährlich sind. Ja, nein, das sind sie nicht. So zum Beispiel bei jungen Frauen, die eine Minipille einnehmen, ja, als Beispiel, da ist es ganz, ganz typisch, dass die Blutungen haben. Oder man hat eine Hormonspirale, dass man da Schmierblutungen hat, eine Zeit lang. Ja, das ist alles ganz
normal. Und bei älteren Frauen, bei Frauen in der Perimenopause, sollte man einfach die zugrunde liegenden Ursachen, da kommen zum Beispiel in Frage Polypen oder Zysten oder Myome, die sollten abgeklärt werden. Meistens ist es harmlos, ja, aber dennoch gehört es ab. Was nicht harmlos ist oder nicht oder manchmal ein Hinweis auf sehr ernstzunehmende Erkrankungen ist, sind Blutungen in der Postmenopause. Also wenn eine Frau nach der Menopause noch einmal zum Bluten beginnt, muss das in jedem Fall ein Arzt oder eine Ärztin sich anschauen. Das könnten Anzeichen für Gebärmutterschleimhautkrebs sein und das muss
also
erklärt
werden. Also die Postmenopause ist dann praktisch ein Jahr nach der letzten normalen Regel.
Ja, also wenn man ein Jahr einmal nicht geblutet hat in der Menopause, dann ist man in der Postmenopause und dann jede Blutung, die danach kommt, die gehört abgeklärt.
Und wie klärt man die jetzt dann eigentlich ab?
Also wir beginnen bei der sogenannten Anamnese. Das heißt, wenn Sie als Patientin zu uns kommen, interviewe ich Sie erst einmal. Ja? Das sind so Fragen wie, wann war der erste Tag der letzten Regelblutung? Wie ist überhaupt das Blutungsverhalten? Welche Medikamente nehmen Sie ein? Welche Voroperationen gibt es? Und so weiter und so fort. Wie verhüten Sie zum Beispiel? Ist auch eine wichtige Frage. Ja? Und solche Informationen können mir dann schon wichtige Hinweise liefern, was die Ursache der Blutungsstörung ist. Es gibt übrigens Apps, mit denen man Blutungen tracken kann, also das heißt dokumentieren kann. Die können dann sehr, sehr hilfreich sein, weil ich dann sofort sehe, wie das Blutungsverhalten der letzten Monate ist.
Da schaut man dann auch nicht nur die Frequenz, sondern auch die Menge, Stimmungen etc.
Verschiedene sind man da auch. Ja, schon. Also da war einfach noch mehr Informationen da auch hinein. Dann nach dieser Anamneseerhebung geht es dann zur Untersuchung. Da werden dann zum Beispiel Abstriche abgenommen, um mögliche Infektionen zu finden. Ich mache einen Ultraschall, um zu schauen, ob zum Beispiel ein Myom die Ursache für die Blutungsstörung ist. Eventuell könnte es auch sein, dass man eine Blutabnahme macht. Zum Beispiel, wenn die Blutungen sehr, sehr schwach sind oder sehr, sehr selten sind, muss man schauen, ob hormonelle Ursachen vorliegen und nimmt einen Hormonstatus zum Beispiel ab. Ja? Oder bei Frauen, die extrem stark bluten, ja, da müssen wir dann auch einmal nachschauen, ob die nicht zu einem zu hohen Blutverlust erleiden und zum Beispiel einen manischen roten Blutkörperchen schon haben oder auch einen Eisenmangel, den wir da behandeln wollen. Ja, also da gibt es dann unterschiedliche Maßnahmen, die relevant sein können. Und bei der Blutung nach dem Wechsel, über die wir vorher gesprochen haben, also Stichwort Gebärmutterschleimhautkrebs, da gibt es übrigens in Sachen Untersuchung eine gute Neuigkeit. Und zwar gibt es seit kurzem einen Test, bei dem durch einen einfachen Vaginalabstrich abgeklärt werden kann, ob so ein Gebärmutterschleimhautkrebs.
Den kann man hier machen oder kommt der im Labor?
Den macht der Frauenarzt. Also wir machen die Ordination. Ja, das ist ein einfacher Vaginalabstrich, wird dann ins Labor geschickt und man hat nach 2-3 Wochen hat man den Befund. Ja. Früher war dafür eine Operation, eine Curettage notwendig. Die kann man sich jetzt ersparen. Jetzt ist es ein einfacher Abstrich. Und das ist übrigens eine österreichische Erfindung, dieser Abstrich. Witt steht nämlich für den Nachnamen Witt-Schwendner. Das ist ein Kollege von der Uni Innsbruck, der Professor Andreas Witt-Schwendner, der diesen Test entwickelt hat. Das ist wirklich eine tolle Sache. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Kassen diesen Test noch nicht übernehmen. Ja, aber ich hoffe, dass das in Zukunft anders werden wird. Also, wenn wir zusammenfassen, das erste ist einmal die Anamnese, das Interview quasi, dann die Untersuchung und gegebenenfalls auch Blutabnahmen und Abstriche.
Und welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann? Es kommt natürlich darauf an, was jetzt die Ursache dafür ist.
Richtig, ja genau. Also wenn Frauen, gehen wir mal vom Fall aus, eine Frau blutet viel zu stark. Ja? Wenn Frauen sehr stark bluten, dann kann es zum Beispiel sein, dass sie einen Eisenmangel haben, der die Lebensqualität beeinträchtigt, dass sie müde und abgeschlagen sind, dass die Leistungsfähigkeit vermindert ist. So ein Eisenmangel kann sich auch behandeln, also lässt lässt sich behandeln mit Eiseninfusionen zum Beispiel oder Eisengabe. Das gibt's auch bei uns, kann man sich auch bei uns holen. Aber man sollte eigentlich nicht nur den Eisenmangel beheben, sondern auch die Ursache dieser starken Blutungen selbst. Ja. In vielen Fällen kann da eine Hormonspirale dazu führen, dass die Blutungen deutlich schwächer werden oder überhaupt ausbleiben. Umgekehrt kann es zum Beispiel sein, dass eine Frau eine Kupferspirale hat und deshalb so extrem stark blutet und sie profitiert davon, wenn man ihr einfach die Kupferspirale entfernt oder durch andere Verhütung irgendwie ersetzt. Ja, und da gibt es natürlich verschiedenste, also die Pille in den verschiedensten Varianten als Behandlung.
Wir haben das jetzt in einer anderen Folge schon, aber Polypen, Myome etc., das wird man dann eigentlich... Ja.
Das würde man dann operativ angehen, wobei ich habe auch Patientinnen, die mit einer Hormonspirale bei sehr starken Blutungen durch Myome ausreichend behandelt sind, ja, wenn die Myome jetzt nicht dramatisch stark wachsen und keine Verdrängungsbeschwerden machen, dann kann das auch schon ausreichend sein. Also man muss jetzt nicht jedes Myom unbedingt operativ entfernen, wenn zum Beispiel eine Hormonspirale auch dazu führt, dass die Frau beschwerdefrei wird. Ja?
Ja.
Wichtig ist, dass das Blutungsmuster und die Blutungsstärke sich durch unterschiedliche Dinge eben gut beeinflussen lässt und auch ohne, dass wir unserem Körper damit schaden. Und es macht absolut Sinn, für sich selber herauszufinden, was einen da gut tut. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit herauszufinden, was da das Richtige ist. Ja? Und manchmal braucht man ein bisschen Geduld und eine gewisse Frustrationstoleranz. Gerade auch bei den hormonellen Methoden dauert es oft ein bisschen, bis sich das wirklich gut eingependelt hat.
Ja. Was sind so die nicht-hormonellen Methoden?
Die nicht-hormonellen Methoden wäre zum Beispiel ein Beispiel die Thermoablation. Ja, das ist eine Operation, die man bei Frauen mit sehr starken Regelblutungen anwenden kann. Die wird bei uns also am Land durchgeführt. Das heißt, da kann man dann gleich wieder heimgehen. Ja. Wichtig ist, dass der Kinderwunsch abgeschlossen sein muss. Ja. Die OP selber dauert nur 15 Minuten. Mhm. Und es wird einfach die innere Auskleidung der Gebärmutterhöhle wird verödet bei dieser Operation und vernarbt dann. Mhm. Ja. Es führt in circa 85-90% dazu, dass die Blutung wirklich an Stärke so relevant abnimmt, dass der gewünschte Behandlungserfolg auch eintritt.
Ja. Also da bildet sich dann die Schleimhaut gar nicht mehr so hoch.
Richtig, da ist dann einfach Narbe und deshalb kann sich die Schleimhaut, die eben jeden Monat mit der Regelblutung abblutet, kann sich die nicht mehr so aufbauen. Ja, genau. Und es kann aber auch sein, dass eben, also erfolgreich beim ersten Mal sozusagen ist man bei ungefähr 85%. Es kann auch sein, dass ein Zweiteingriff notwendig ist und Daten zeigen auch, dass dann eben die Daten noch besser sind und noch weniger oder noch mehr Frauen befreit sind von dieser Blutungsstörung. Genau, und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, weil das einfach ganz, ganz viele Frauen auch von ihren Frauenärzten verschrieben bekommen, wenn sie unter so starken Blutungen leiden, es gibt ein Medikament, das die Blutgerinnung ein bisschen fördern soll und den Blutverlust verringern soll, das sogenannte Zyklocapron. Das kann man an Tagen, an denen man eben so extrem stark blutet, einnehmen. Ja.
Und das wirkt dann sofort oder hat das eine Verzögerung? Die Wirkung des Medikaments?
Na, die Wirkung soll eigentlich sofort eintreten und eben den Blutverlust ein bisschen verringern. Aber ein echter Gamechanger ist das auch nicht. Also man soll sich schon, das ist eine unterstützende Maßnahme, aber das löst das Grundproblem nicht, das zugrunde liegende. Und um dem sollte man sich natürlich auch einmal widmen.
Ja. Und das zu viel Bluten ist praktisch, wie ist dann der wenn jetzt eine Patientin zu Ihnen kommt, wie ist dann die Beschreibung einer sehr, sehr starken Regelblutung.
Also weil er hier da vor allem immer besprechen und nachfragen ist, wie, weil es ist ja gar nicht so einfach, Blutverlust zu messen sozusagen, ja. Wichtig ist die Frequenz des Vorlagenwechsels. Ja? Mhm. Also wenn man eine Frau sagt, sie nimmt in der Nacht super obes und eine Binde und ist nach 2 Stunden durchgeblutet, ja? Dann weiß ich, okay, das ist eine sehr, sehr starke Blutung. Ja? Also es ist Frequenz des Vorlagenwechsels, ist was wichtig ist für uns zu wissen. Und natürlich auch, wenn Frauen dann, und das kommt immer wieder vor leider, so starke Blutungen haben, dass sie zum Beispiel Eisengaben, also Eiseninfusionen brauchen und wirklich einen relevanten Blutverlust haben, der sich auch im Blutbild bemerkbar macht, ja, dann ist das auch klar, dass die Blutung zu stark ist.
Das ist eine starke Minderung der Lebensqualität.
Genau, die aber behandelbar ist. Ja? Also, und insofern möchte ich alle Frauen ermuntern, dass sie das nicht erleiden, sondern dass sie da aktiv vorgehen.
Sprechen wir noch ganz kurz, wenn man zu wenig blutet. Mhm. Was sind da die Ursachen dafür?
Wenn man zu selten oder zu wenig blutet, also erstens einmal immer abklären, ob man nicht schwanger ist, wenn man keine Blutung bekommt, ganz klar. Ja. Aber es gibt zum Beispiel ein Syndrom, das nicht so selten ist, das sogenannte PCO-Syndrom, das polyzystische Ovar-Syndrom. Das ist eine Stoffwechsel- und Hormonstörung, die dazu führt, dass Frauen selten oder zu selten bluten. Ja. Und da möchte ich auf den Podcast von meiner lieben Kollegin, der Frau Dr. Scheler, hinweisen, die dazu schon einen Podcast aufgenommen hat, die eben nicht nur in Sachen PCO-Syndrom da super kompetent ist.
Mhm. Und was kann man dann machen? Also wie kann man das dann, um da noch einen kurzen Einblick zu geben, wie kann man das behandeln?
Man kann das PCO-Syndrom, also wenn Frauen regelmäßig bluten möchten, können sie eine Pille einnehmen und dazu, das sind dann keine wirklichen Regelblutungen, weil keine Schleimhaut dabei abgestoßen wird. Ja. Aber wenn man monatlich bluten möchte, kann man das künstlich hervorrufen mit einer Pille und mit der Pille eventuell auch gegen die männlichen Hormone, die bei dieser Hormonstörung oft vorliegen, quasi auch behandeln. Ja. Da kann die Pille hilfreich sein. Ja. Das ist aber kein Muss. Man kann, und dann kann man natürlich auch sehr viel mit Lebensmittelfaktoren machen. Ja. Also es gibt auch Diabetesmedikamente, die da hilfreich sein können. Kohlenhydratstoffwechsel spielt beim PCO-Syndrom auch eine Rolle. Aber wie gesagt, da möchte ich auf den Podcast von der Frau Dr. Schier hinweisen, weil also die hat da eh alles super gesagt dazu.
Genau. Was kann man eigentlich denn sonst noch zu Blutungsstörungen sagen?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man Blutungen, es ist immer so ein bisschen, also Periodenblut hat irgendwie ein schlechtes Image, würde ich sagen, ja, was urgemein ist und vor allem unrichtig ist, weil man mittlerweile weiß, dass Periodenblut es ziemlich in sich hat, dass da zum Beispiel Stammzellen sind, die sehr potent sind, ja, und die man eventuell auch nutzen könnte, ja, und auch dieses Periodenblut sehr entzündungshemmend zum Beispiel wirkt, ja, und wundheilungsfördernd wirkt. Also ich glaube, dass da viel Potenzial drinnen steckt, das noch nicht ausreichend genutzt wird einfach. Und auch zu diagnostischen Zwecken, ja, könnte man auch, also es werden zum Beispiel entwickelt so Binden, die auch einen Teststreifen eingebaut haben, den man dann in ein Labor schicken kann, um auch Frauen in entlegenen Gebieten mit schlechter medizinischer Versorgung da diagnostische Maßnahmen zu bieten. Ja.
Also sind das so die neuesten Entwicklungen, Forschungen dazu?
Richtig.
Ja. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir als Frauen jahrelang mit einem blauen Blut in der Werbung aufgewachsen sind, oder?
Ja, richtig.
Wir haben das heute anders dargestellt. Wir haben heute auch normale, unter Anführungszeichen, Blutung.
Ja,
genau. Der Inhalt in einem Becher abgefüllt und dann, wo es dann zu viel wird, das ist dann ab 80 Milliliter.
Genau, also um zu zeigen, wie viel Blut ist das ungefähr, das wir verlieren jeden Monat. Also das wären jetzt so 40 Milliliter Blut, ja. Das wäre eine normale Menge an Menstruationsblut für eine Regelblutung. Und da hier sieht man die 80 Milliliter Blut. Das ist bei einer Hypermenorrhoe, bei einer Frau, die zu stark blutet. Das wäre dieser ganze Becher.
Genau. Man kann sich vielleicht auch mal eine Creme ziehen, weil es wirkt, wenn man sie hat, wirkt sehr, sehr viel manchmal. Aber eigentlich ist es ja dann nicht so viel Blut, dass wir verlieren in der Normalität.
Ja, insgesamt wird es meistens überschießt. Ja. Ja, und sehr, sehr viele Frauen haben das Gefühl, extrem geblutet zu haben, und das Blutbild ist aber dann meistens ganz normal. Ja. Aber natürlich, man muss schon auf Symptome achten, wie wenn einem schwindelig wird, wenn man sehr, sehr blass ist, wenn man sehr, sehr müde und abgeschlagen ist die ganze Zeit und immer extrem starke Blutungen hat, dann sollte man das einmal
auch. Welche, also nur kurz, weil wir auch über Eiseninfusionen gesprochen haben, welche Folgen hat ein massiver Eisenmangel, also eine Anämie?
Man ist einfach nicht so leistungsfähig. Man hat nicht so viele rote Blutkörperchen. Das heißt, es kann weniger Sauerstoff in die Zellen des Körpers transportiert werden. Und wenn ich vom ersten in den fünften Stock im Stiegenhaus raufmarschiere, also ich bin einfach nicht so leistungsfähig.
Vielen Dank für unser Gespräch.
Sehr gerne.
Ich freue mich über viele weitere. Wenn Sie jetzt den Let's Talk About Women and Health Podcast abonnieren, werden Sie über alle weiteren Episoden informiert, und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen.